Und ich freue mich, dass wir hier auf dem Podium eine ganze Reihe von missionsbegeisterten Brüdern und Schwestern haben, die uns jetzt mit dem Wort Gottes und mit ihren Erfahrungen helfen wollen zu verstehen, wie wir die Methode Jesu umsetzen können. Dazu gleich mehr. Aber ich möchte ganz kurz euch vorstellen. Ich fange mal zu meiner Rechten an. Das ist der Mario Arambasic, erster Vorsitzender von Memento Medien, einem Missionswerk, das mir ganz besonders gut gefällt. Er ist studierter Archäologe und gräbt jetzt nach den Schätzen der Bibel, unter anderem in einem Gemeindegründungsprojekt in Starnberg. Dann haben wir die Steffi Binus, Zahnärztin, aber ehemals auch Bibelarbeiterin und Mitglied eines Gemeinde, nicht Gründungsprojekt, sondern eines Gemeindewiederbelebungsprojektes. Und da braucht man genau dieselben Methoden, wie wenn man eine Gemeinde gründet. Schön, dass du dabei bist. Zu meiner nächsten Rechten, der Sylvain Romain, ich muss ihn, glaube ich, nicht weiter vorstellen. Er ist seit vielen Jahren erfahren in der Mission, vor allem in der Moslem-Mission. Du hast viele Jahre, darf ich sagen, Jahrzehnte Erfahrung als Prediger der Weltgemeinde?
Ja.
Darf ich sagen. Genau, und wir freuen uns, dass du uns auch einige von deinen Erfahrungen berichten wirst. Zu meiner Linken, die Kezia. Kezia Deichsel, und du arbeitest momentan im schönsten Bundesland der Republik, in Mecklenburg-Vorpommern, und zwar auf der Wasserburg in Turo. Du warst auf einer Gesundheitsmissionsschule und arbeitest auch als Übersetzerin, und da freuen wir uns, dass du da bist. Und last but not least, Lukas Lemke, seit 3 Jahren in der Adventgemeinde,
ja.
Ganz genau, und mittlerweile schon DVG Gesundheitsberater, ausgebildeter Gesundheitsmissionar, ehemals Lokführer, hast in Mittelsinn gearbeitet, jetzt als freier Missionar unterwegs, leitest du die Evangeliumslok, die Gesundheitsmission. Die Wochen, in denen wir momentan die Lektion studieren, stehen unter dem Motto des berühmten Zitates von Ellen White aus Ministry of Healing, 143. Ich lese das Zitat mal ganz kurz nochmal vor. Die meisten von euch kennen es wahrscheinlich sogar auswendig. Nur die Methode Jesu wird wahren Erfolg geben, um Menschen zu erreichen. Der Erlöser mischte sich unter die Menschen als einer, der ihr Bestes suchte. Er zeigte ihnen seine Sympathie, diente ihren Bedürfnissen und gewann ihr Vertrauen. Dann bat er sie, folge mir nach. Und in diesen Wochen beschäftigen wir uns mit dieser Methode. Heute ist besonders der Aspekt, das Beste zu suchen im Vordergrund, den wollen wir besonders hervorheben, aber trotzdem ist dieser Aspekt, suchet der Stadt Bestes oder sucht das Beste der Menschen, ja eingebettet in diese ganze Methode. Und deswegen möchte ich mal mit dieser Frage an euch beginnen. Warum gibt es überhaupt eine Methode? Was müssen wir uns darunter vorstellen, dass Jesus eine Methode hatte? Heißt das jetzt, dass Mission einfach ein ausrechenbarer Prozess ist? Soll man nicht einfach auf das Wirken des Heiligen Geistes vertrauen? Warum spricht Ellen White von einer Methode?
Ich würde das so vergleichen wie zum Beispiel, wenn man Autofahren lernt oder irgendein anderes Handwerk lernt. Es gibt gewisse Prinzipien, wo es nötig ist, die zu wissen, wie man schaltet, wie man Gas gibt, wie man bremst, Verkehrsregeln und so weiter. Und da kommt keiner drum rum. Und das hat sich eben, Autofahren wurde so konzipiert, dass man eben richtig Autofahren kann. Und die Methode Jesu hat er uns gegeben, damit wir richtig missionieren können. Und das heißt nicht, dass jeder alles gleich machen muss, also Uniformität ist nicht gewollt, sondern wie beim Autofahren auch, dass man dann seine individuelle Note, zum Beispiel ich bin jemand, der ist Lokführer, der mag Schnelligkeit. Andere, die fahren lieber gemächlich, ja, jeder kann so seine persönliche Note mit einbringen.
Ich wusste gar nicht, dass die Regionalzüge für Schnelligkeit bekannt sind. Aber das lassen wir lieber. Was denkt ihr für dieses Thema?
Durch eine Methode ist ein Ziel definiert, und wenn man irgendwo ans Ziel kommen will und eine gute Methode hat oder eine Methode an sich, dann wird man da auch landen, wo man hin will, und dann gibt es auch Erfolg. Und wenn man nicht irgendwo auf dem Weg verloren gehen will, sondern zu dem Ziel hin, dann eine Methode.
Okay.
Ja, ich denke an den Satz, wie sage ich es meinem Kind? Na, man will was Wichtiges sagen, aber wie sagt man das? Und das ist genauso mit dem Evangelium. Wir haben was Wichtiges zu sagen, aber wir müssen es richtig sagen. Das muss ankommen, das muss in der Art und Weise ankommen, dass die Leute das möglichst akzeptieren, also zumindest verstehen.
Also halten wir fest, Mission ist nicht nur etwas, wozu man motiviert werden soll, sondern etwas, was auch man lernen muss. Ja, Ellen White sagt, es ist eine Wissenschaft. Ja. Die Wissenschaft der Seelengewinnung, sie sagt, ein Architekt braucht lange, um zu verstehen, wie man ein Haus baut, wie viel mehr ein Missionar. Wir wollen heute jetzt einen besonderen Aspekt herausgreifen aus dieser Methode. Der zweite Aspekt, nämlich das Beste für die Menschen zu wollen, das Beste zu suchen, wirklich sich zu wünschen, dass es ihnen gut geht. Wir haben in der Bibel ein Paradebeispiel von jemandem, der ein enorm erfolgreicher Evangelist gewesen ist, aber überhaupt nicht das Beste der Menschen gesucht hat. Und das ist Jona. Wir haben in der Lektion die ganze Geschichte abgedruckt. Wir wollen jetzt nicht alles komplett lesen, wir kennen die Geschichte. Könnt ihr mir vielleicht sagen, was sind so die Dinge, die Prinzipien, die wir aus der Geschichte von Jona lernen können, die für uns heute in der Mission wichtig sind? Welche Prinzipien lassen sich ableiten aus der Geschichte von Jona?
Ja, zum einen, dass die Liebe Gottes größer ist als unsere Liebe und auch das Mitgefühl und das Verständnis Gottes größer ist, als wir es haben, dass er die Niniviten auch geliebt hat, obwohl sie ganz schön gemein waren, um es mal milde auszudrücken. Ja. Und ja, der Prophet Gottes, der eigentlich das Sprachrohr Gottes sein sollte, war da eben nicht so auf der Linie Gottes.
Ja, okay. Noch für Ideen, Gedanken?
Für mich ist Jona immer, wenn Gott Jona beruft, dann beruft er jeden. Weil wenn er jemanden beruft, der nicht gehen will, der irgendwo im Boot sich versteckt, wo dann die Heiden sagen, bete mal zu deinem Gott für uns, der wirklich jeden Art von Antrieb braucht, um irgendwie das zu tun, was eigentlich sollte und am Ende dann sich noch ärgert, dass sich so viele Leute bekehren, dann beruft Gott jeden. Also da hat keiner mehr eine Ausrede.
Okay, danke schön.
Bitte. Ich fand noch interessant, also Jona, der ging ja hart auf hart. Er hat gesagt, 40 Tage, dann geht die Stadt unter. Keine Gnade. Ne? Und egal, wie er das gepredigt hat, Gott hat diese Botschaft benutzt, um die Menschen trotzdem dazu zu bewegen, Buße zu tun. Also es kommt manchmal nicht so sehr drauf an, auf den Menschen, der das rüberbringt oder wie er es rüberbringt, sondern auf die Botschaft. Und das ist das Wichtige.
Vielleicht eine ermutigende Tatsache, dass wenn wir denken, wir sind nicht würdig, dass die Botschaft selbst wenn wir wirklich nicht würdig sein sollten, weil wir irgendwie noch falsche Emotionen haben, dass Gott die Botschaft allein benutzen kann, um Menschen zu retten. Trotzdem wollen wir natürlich auch von Jona lernen. Ja?
Also eigentlich wollte ich dasselbe sagen. Okay. Jona, wir können sehr viel von ihm lernen, aber auch sehr viel was man besser machen kann. Und er wird ja in der Lektion als Gegensatz zu Jesus dargestellt. Ich denke aber, was besonders, ja, einen Aspekt möchte ich betonen, da man so viel lernen kann, ist, die Zahlen sprechen nichts oder nicht viel über den Menschen selbst aus, weil Gott sorgt für den Erfolg. Ja, es ist die Botschaft, es ist Gott, der hinter dem Erfolg steht, es ist nicht der Mensch. Noah war nicht so erfolgreich wie Jona, aber Noah wird als einer der Gerechten gezählt im Alten Testament, nicht wahr? Und insofern, wir müssen uns bewusst sein, auf der einen Seite, wenn wir den Auftrag ausführen, wer kann uns aufhalten? Mhm. Ja, auf der anderen Seite hängt es von Gott ab und nicht von uns.
Lass mich mal fragen, warum ist es überhaupt so, dass der Jona überhaupt kein Interesse an diesen Menschen gehabt hat? Ja, erst will er nicht gehen und als er geht, will er nicht, dass sie sich bekehren. Woher kam das, dass er so desinteressiert war an ihrer Erlösung?
Ja, das ist die wichtige Frage. Also oft ist Evangelisation mit Sympathie verbunden. Das heißt, wir haben gewisse Leute, die wir mögen und es gibt Leute, die wir einfach nicht mögen, weil die anders aussehen, anders riechen, andere Farbe, was auch immer, andere Religion. Und Jona ist so einer, ne? Der ist bereit, Gott zu dienen, aber nur wie er will und wo er will. Und also alles wird er für Gott tun, aber eben nicht nach Ninive fahren, also das nicht. Und ich glaube, wir können uns erkennen. Ich meine, als Prediger habe ich auch manchmal gedacht, also hoffentlich kriege ich die Gemeinde so und so nicht, ja. Und das ist genau da, wo der Vorsteher anruft und sagt, du wirst dahin versetzt, so ungefähr. Also es passiert wirklich und das sind auch die schönsten Erfahrungen. Also ich warne davor, Evangelisation nach Sympathie zu definieren. Gott schickt uns oft Leute auf den Weg, die uns überhaupt nicht von Natur aus sympathisch sind. Mhm. Das Beste zu suchen heißt, alle Menschen zu lieben. Und der Feind, das ist nicht unbedingt irgendjemand weit weg, sondern das ist einfach der Nachbar oder so, den wir nicht mögen, weil er einfach anders ist.
Vielleicht noch gleich, ja? Oder?
Und wenn wir sowas fühlen oder empfinden, also ich kenne das ja auch, wenn ich draußen bin, und dann sieht man, also ja, wie du schon gesagt hattest, Silvan, die unterschiedlichsten Leute, teilweise, also die Kleidung auch total unterschiedlich, wir kennen die alle, die Punks und die... Ja, die dann eben nur da sitzen und Bier trinken oder die Obdachlosen und so weiter. Könnte es sein, dass wir so wenig Mitgefühl für diese Menschen empfinden, weil wir nicht verstehen oder nicht ausreichend verstehen, wie viel Mitgefühl Gott für uns hat, mhm, ja, und wie sehr Gott uns liebt und wie, ja, wertvoll wir für Gott sind?
Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wir sehen das ja am Ende der Geschichte von Jona, wo Gott sagt, siehst du nicht diese Stadt, nicht wahr? All diese Menschen, selbst das Vieh, ja, die noch nicht mal richtig wissen, wo es lang geht. Ja.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt bei Jona war noch der Aspekt, dass die Assyrer wirklich blutrünstig waren. Sie, mhm, waren richtig gottlos.
Hätte ich jetzt uns gleich gefragt, genau, sehr gut.
Genau, und das sehen wir ja circa 50 Jahre später, wo Lachisch erobert wird, wo auf den Reliefs im Königspalast dargestellt wird, wie die Israeliten gepfählt wurden. Ja? Also wo ein Pfahl durch den Leib hindurch gebohrt wurde. Und mit anderen Worten, das waren nicht nur Leute, die ihm unsympathisch waren, das waren blutrünstige Feinde. Ja, Menschen, die, also ich würde einfach den Aspekt noch reinnehmen, das ist die höchste Stufe der Feindesliebe noch dazu. Nicht einfach, dass ihm jemand was Schlechtes gesagt hätte oder, mhm, so, sondern das sind Männer gewesen, die israelitische Männer, Frauen, Kinder wirklich auch misshandelt haben.
Ja. Also man könnte das vielleicht so vergleichen, für alle von euch, die ihr schon mal über den Jona euch gewundert habt, stellt euch vor, Gott erscheint euch im Traum und sagt, ich habe dich berufen, nach Mosul zu gehen und zu den IS-Kämpfern zu sprechen. Wer von euch hätte das Ticket dann angenommen?
Anmerkung der Redaktion, Mosul ist Ninive, das ist die gleiche Stadt. Und ich denke, dass die Botschaft von Jona tatsächlich zu uns spricht. Mhm. Das Problem der Welt ist nicht das Übel. Das Problem ist, wenn die Guten nichts tun. Also ich kenne einen Terroristen relativ gut. Ruf bitte nicht, ja, also bitte ruf Guantanamo noch nicht. Ja, es handelt sich um Saulus. Ja, er war ein Terrorist. Hallo, lest eure Bibel. Er hat sich gefreut, wo Stephanus gesteinigt wurde und so weiter. Aber dann wurde er zu Paulus und er sagt zu Timotheus, ich wusste es nicht. Und deshalb hat Gott mich in seiner Gnade zu dem gemacht, was wir kennen ja den Paulus, großer Evangelist, Theologe und so weiter. Und ich frage mich, wie viele Leute wie Paulus es in Ninive gibt, in Afghanistan, in Nordnigeria. Mhm. Und das Problem ist, dass sie Jesus nicht kennen. Das ist das Problem. Wie sollen sie glauben, wenn sie nicht hören? Wie sollen sie hören, wenn wir nicht hingehen? Also es ist schön, vor dem Fernseher zu sitzen und sagen, die bösen Jesus und so. Aber was machen wir für diese Leute? Betet ihr für diese Leute? Und ehrlich gesagt, also gut, ich nehme euch mit, wenn ihr nach Mosul wollt. Also ich war in Nordirak, ich habe es überlebt. Und es gibt sicherlich Kinder Gottes dort. Mhm. Mit Sicherheit. Und auch unter den Leitern.
Danke. Vielleicht wechseln wir die Perspektive jetzt von Jona auf das genaue Gegenstück in der Bibel. Ja, es gibt ein Paradebeispiel für jemanden, der nicht das Beste suchte, Jona. Und es gibt ein Paradebeispiel für jemanden, der das Beste suchte. Das war Jesus. Vielleicht schlagen wir gemeinsam auf in Lukas 19. Da sehen wir Jesus in einer sehr bewegenden Szene. Lukas 19. Und wir lesen jetzt hier einfach mal aus Zeitgründen nur Vers 41, weil das im Prinzip den Kern der Sache gleich trifft. Und als er näher kam und die Stadt sah, das ist sicherlich auch eine Parallele zu Jona jetzt, nicht wahr, als Gott die Stadt Ninive sah, weinte er über sie. Jesus hat ja nicht oft geweint, Ja, es wird nur selten berichtet, aber waren dann immer mit großer Bedeutung. Was können wir von dem Weinen Jesu hier in Vers 41, was können wir von dem Weinen Jesu lernen? Was will uns das sagen?
Jesus hatte wirklich Mitgefühl. Also manchmal ist es so, dass wir denken, wir sind besser, wir wissen die Wahrheit, wir kennen alles, wir sind besser als die anderen und wir stehen über ihnen. Aber wenn wir dem Menschen wirklich begegnen in seiner Not und sehen, wo er Jesus braucht und wie wir ihm Jesus nahe bringen können durch unser eigenes Handeln, indem wir Jesus widerspiegeln, dass wir wirklich neben dem Menschen stehen und ihn an der Hand nehmen und mitnehmen, ihm da begegnen, wo er steht. Ich glaube, dass das ist, was Jesus hier verspürt hat.
Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mir ist es zweimal passiert und ist so richtig im Kopf geblieben. Wir hatten ein Uni-Treffen am Bierfest und ich dachte mir, gehe ich da hin? Und dann bin ich auf dieses Fest gegangen und es war so furchtbar. Es war einfach nicht dieses, oh Mann, was machen die Leute hier, sondern dieses, das sind Tausende und wissen nicht, wo die richtige Anbetung ist. Tausende, die dahin strömen und denken, sie haben die Freude am Leben und hinterher ist alles nichts. Oder diese riesen Rockkonzerte, wo Tausende Geld ausgeben und man muss ja nicht so weit gehen, Fußball. Tausende geben Hunderte von Euros aus, um dabei zu sein und versammeln sich und haben da ihre Gemeinschaft, aber es ist für nichts. Und da kommt bei mir das innerlich auf, dieses Gefühl, Mitleid zu kriegen und nicht so, oh ihr Armen, sondern wirklich, ich bin da traurig drüber, dass sie so am Sinn vorbeigehen und dass man so hilflos ist irgendwo.
Das Beispiel, was du gerade gebracht hast mit dem Fußballstadion, das erinnert mich an den Dr. Horst Müller, da hat er auch mal so ein Beispiel gebracht, also mit Gewinn und Verlust denken, ja, worin sehe ich jetzt meinen Gewinn? Ja, der Fan beim Fußballspiel, der sieht einen riesen Verlust, wenn seine Mannschaft verloren hat, ja, aber hat er wirklich einen Verlust, wirklich, ihm geht es eigentlich so finanziell, materiell, auch sozial geht es ihm genauso wie vorher, ne? Er kennt vielleicht die Mannschaft von Bildern oder so, oder aus Magazinen, aber persönlich in den allermeisten Fällen nicht. Also eigentlich bewegt es ihn gar nicht. Jetzt die Anwendung auf Gott oder auf das Geistliche. Worin sehen wir unseren Gewinn? Ja, wie Paulus sagt, Sterben ist für mich Gewinn. Ja, wie sehr können wir das auf uns anwenden? Wie sehr richten wir unseren Fokus auf Gott und das, was er für uns möchte?
Vielleicht hake ich noch mal ganz kurz ein. Vielleicht sagt jemand jetzt unter uns, ich verstehe, ich müsste die Menschen lieben. Ich würde mich auch nie trauen zu sagen, dass ich sie nicht liebe. Dazu bin ich viel zu guter Adventist. Aber wenn ich in mein Herz hineinschaue, oder noch schlimmer, wenn ich einfach mal in die Vergangenheit schaue, was ich bisher so getan habe und wie ich es getan habe, dann muss ich konstatieren, mir fehlt da eigentlich doch irgendwo echte Liebe, so eine echte Bürde für verlorene Menschen. Ich mache Mission eigentlich nur, weil es eine Pflicht ist, weil es von mir erwartet wird, weil ich halt ein konservativer Adventist bin oder was auch immer. Ja? Wie kann man das bekommen, wenn man es vielleicht gar nicht hat? Wie kann man eine echte Last, eine echte Bürde für verlorene Menschen bekommen, weil dann würde ja alles andere auch folgen? Was würdet ihr sagen?
Also zumindest würde ich sagen, ohne diese Bürde macht Mission keinen Sinn, ja. Ganz klar. Und ich glaube, dass Gott uns diese Bürde gibt. Zum Beispiel bei mir war es, ich bin ja Franzos, wo ich also sehe, wie diese Leute Tausende von Euros verpulvert haben in Nizza für Feuerwerk und Bier und alles. Und auf einmal kommt so ein Verrückter und fährt Leute platt. Ich meine, wie denken die Überlebenden? Wenn ihr die Nachrichten seht, ja, versucht euch einfach mal vorzustellen, wie das ist. Vor kurzem, anderes Beispiel, ich wohne in Österreich, aber wir haben eine Gemeinde in Simbach gegründet. Ja. Und im Mai, da gehe ich mal zu einem richtigen bayerischen Fest. So, und ich bin doch Prediger gewesen, ja. Und auf einmal habe ich wie geheult. Ich habe meine Frau gesagt, das gibt's doch nicht. Wir erreichen diese Menschen überhaupt nicht. Ich habe nichts diesen Leuten zu sagen. Und zwei Wochen später wurde die Stadt zerstört. Große Flut, ganze Straßenzüge kaputt, 60 Häuser platt. Und wo sind wir als Adventist? Hm. Na, also ich glaube, wenn wir diese Mitleid nicht haben, dann wird Gott uns ansprechen. Ich hoffe, dass wir uns ansprechen lassen. Sonst vergesst die Mission. Hm. Ja.
Okay. Und man denkt ja dann oft zu groß, oh Mann, ich muss alle Menschen lieben. Das scheint einem dann wie so ein Berg oder ich muss Mitleid haben für die. Aber wenn man dann anfängt bei den Nachbarn oder bei Freunden und merkt, selbst da fällt es einem schwer, seinen Egoismus hinten anzustellen und wirkliches Mitleid zu haben, habe ich ein ganz gutes Beispiel. Meine Nachbarin, die hat sehr viele Probleme gehabt, ist ein bisschen jünger als ich, Beziehungsprobleme, jeden Abend stand die bei mir. Und ich konnte irgendwie nicht mehr. Ich kam mir vor wie der Kummerkasten und ich hatte keine Liebe, ganz ehrlich. Und ich weiß, ich hätte Liebe haben sollen, war nicht da. Und es ging dann so weit, ich habe sie schon mit im Bibelkreis genommen und habe dann immer gesagt, wenn sie wieder bei mir war, komm, wir beten zusammen. Und ich muss euch ehrlich gestehen, ich habe nicht zu ihr gesagt, komm, wir beten zusammen. Ich glaube schon, dass Gott da hilft und so, aber ich habe das gemacht, einfach um sie abzuwürgen. Einfach um zu sagen, gut, danach, jetzt haben wir es abgegeben und gute Nacht. Und jetzt kommt Gottes Gnade, weil ich will einfach ehrlich sein, ja? Es war eine falsche Motivation, aber Gott macht selbst aus dem so ein großes Wunder. Sie nimmt jetzt Taufunterricht bei mir.
Amen.
Wenn ich nicht da bin im Bibelkreis, trommelt sie die Leute zusammen. Sie, die so wenig von der Bibel weiß, hält das Thema und Gott segnet es. Und ich sage, das ist Gottes Gnade und jetzt ist es Liebe. Ich habe so, sie spornt mich zum Glauben an. Sie geht auf die Straße und verteilt Bibelkarten einfach so. Und zwar hat sie in den letzten 3 Wochen 1000 Bibelkarten verteilt.
Amen.
Einfach auf der Straße. Und dann sage ich, Gott zeigt aus einem unliebsamen Herz, wie jetzt bei mir, einer falschen Motivation, sie einfach abzuwürgen, hat das Gebet trotzdem benutzt und hat sie bekehrt.
Amen. Vielleicht kann man daraus auch ableiten, dass es manchmal wichtig ist, auch einfach erstmal zu arbeiten, weil man dann die Not der Menschen sieht und vielleicht auch, wie Gott sie verändert. Plötzlich verändert sich auch das eigene Herz. Ja. Das ist eine Spirale da, ja?
Ja, ich wollte noch was dazu sagen, und zwar, was du erzählt hast, illustriert eigentlich was ganz Einfaches, sehr schön, und zwar, wenn man Menschen hat, die man nicht lieben kann oder man diese Liebe überhaupt nicht verspürt, dass das Gebet da hilft, vor allem die Fürbitte. Also gerade wenn Menschen jemanden auch verletzt haben, wenn man dann, und man das Gefühl hat, man kann ihn nicht vergeben, wenn man dann anfängt, für diese Menschen zu beten, auch wenn es schwerfällt, dann kann Gott durch das Gebet einen selber verändern, sodass man diese Menschen erreichen kann und dann auch Liebe für sie verspürt.
Vielleicht noch eine, ja, du hast die Frage gestellt, was können wir da tun? Ja, und als ich in meinem Weg mit Gott ernst gemacht habe, dann kam ich sehr schnell oder relativ bald an den Punkt, wo ich wusste, Mission ist keine Option. Mission ist ein Muss. Ja, wenn ich Jesus nachfolgen möchte, dann, ich war da noch nicht so, ja, ich liebe die ganze Welt und keine Ahnung was, aber ich wusste, wenn ich Jesus nachfolgen möchte, und ihn mag ich ja, damals, ja, dann gehe ich in diese Richtung. Und das Interessante ist, dadurch, dass man es tut, entsteht etwas.
Ja.
Ja, Schwester Weid schreibt ja auch, dass eine Belebungsmöglichkeit für tote Gemeinden medizinische oder allgemein Missionsarbeit ja ist.
Ja.
Ja, wenn wir den Blick von uns auf andere richten. Und aber dennoch, heute ist es, ich muss sagen wie du, heute ist es manchmal auch ein Kampf. Und zwar genau dann, wenn es an deine persönlichen Grenzen geht. Ja, man hilft ja gerne und so. Aber wenn es an die persönlichen Grenzen geht, denkt man vielleicht manchmal, kommt der Gedanke, ja, wo bleibe ich?
Nee.
Ja. Und die Sachen, die dann noch helfen, ist wirklich Gebet. Ja. Mhm. Das Bewusstsein auch, dass Gott uns auch dann hält, das ist so toll, dass er auch aus einem Jona Erfolg bringen kann. Aber allgemein ist wirklich ein Rezept, das hat Jesus gemacht, Empathie.
Mhm.
Das heißt, wir müssen anfangen zu denken, als würden wir in den Schuhen der anderen stecken, mit ihnen mitdenken, mitfühlen. Und ich glaube, dann ändert sich unsere Perspektive, wenn wir versuchen, im anderen zu stecken.
Absolut. Okay, er hat sich das gemacht.
Ja, also wenn ich an Mission denke, ich versuche das zu visualisieren. Und für mich ist Mission wie ein kalter See. Kennt ihr diese kalten See irgendwo im Allgäu und so, ne? Da fährst du vorbei und tust einen Finger rein und so, ne? Aber wenn jemand dich schubst oder wenn du den Mut hast, reinzugehen, da kommst du raus, da fühlst du dich wie neugeboren. Und da willst du nicht mehr raus. Und genauso ist Mission. Mission heißt nicht, dass wir die Welt verändern, sondern Gott schickt uns komische Leute auf den Weg, damit wir uns verändern. Damit wir aus unserer lauwarmen Bequemlichkeit heiß werden. Weil wenn du aus dem kalten See rauskommst, dann bist du ja, belebt, wie du gesagt hast. Und das will Gott, dass wir belebt sind. Deshalb schickt er nicht 100 Engel, die den Job machen, sondern er schickt dich und mich, um uns zu verändern. Ja?
Und also wir sind ja jetzt nicht alle super heilig und schweben 10 Zentimeter alle über dem Boden, ja, dass wir so zu den Leuten hingehen, so, ah, weißt du, mir geht's so gut, aber ich sehe dich, wie es dir geht und ach, ich habe so Mitgefühl mit dir. Ja. Also ich glaube, das ist bei keinem so und das sollte auch nicht die Motivation sein für Mission. Aber was mir persönlich hilft, ist, dass ich mich täglich auch daran erinnere, wie es mir ging, bevor ich überhaupt zu Gott kam. Ja. Ich war einer von denen, die auf den Bierfesten waren. Gut, ich war kein Terrorist, aber, aber ich war einer auf den Bierfesten und überall und hatte geglaubt, da meine Erfüllung zu finden. Ja, aber dann hat Gott aus seiner Gnade mich zu sich gezogen. Und wenn ich mich wenn man sich täglich daran erinnert, wie tief man wirklich im Sumpf der Sünde gesteckt hat, dann für mich, dann kann ich nicht anders, als zu demjenigen hinzugehen und dem auch die Hoffnung zu vermitteln, die Gott mir geschenkt hat.
Amen. Lass mich noch mal ganz kurz einen anderen Aspekt aus diesem Vers herausnehmen. Jesus kam und sah die Stadt. Und wir wissen, dass als er dort diese Stadt gesehen hat und geweint hat und dann später auch gesagt hat, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind und so weiter, dann Matthäus 24, diese Endzeitrede, diese Rede über die Zerstörung Jerusalems gibt, dass er gleichzeitig die Endzeit vor Augen gehabt hat. Ellen White sagt, er sah in Jerusalem ein Bild für die sterbende Welt. Und meine Frage ist jetzt, in der Generalkonferenz gibt es diese Initiative der Städtemission, Mission to the Cities. Was können wir tun, auch vielleicht in unserem kleinen Bereich, als kleine Laien mit unseren kleinen Missionswerken, um die wirklich große Vision, all die Megacities dieser Welt, auch die ganzen Großstädte Deutschlands und die mittelgroßen Städte und ich meine, letztlich auch jedes Dorf, aber vor allem auch die Städte zu erreichen mit dem Evangelium, was ja oft sehr viel schwerer ist als eine ländliche Gegend, wo man sich sowieso dann kennt und schnell Freunde wird. Also was kann man da tun, dass dieser dringende Ruf Gottes in unserer Generation auch wirklich erfüllt wird, in der Städtemission?
Ich fange an, das ist so spannend, das Thema. Also ich war Prediger in Großstädten, Stuttgart, Hamburg und so. Und das Erste, was ich daran denke, ist immer als Prediger, ich gehe zum Bürgermeister, zu den Zeitungen, zu den katholischen Pfarrern, ich bete mit ihnen. Ich bin nicht so der ökumenische Freak, aber Ellen White sagt, geh zu den Leuten, bete zu den Protestanten und allen, macht Freunde aus ihnen. Und wenn wir ein Konzert machen, machen wir nicht ein Konzert, bitteschön, für Adra, ich liebe Adra, so ist es nicht. Aber wenn man ein Konzert für die Stadt, warum nicht, da kommen viel mehr Leute. Ja, und dann kommt die Zeitung und die Stadt sagt, okay, ihr kriegt die Tonhalle, das machen wir in manchen Städten, auch in Österreich, in urkatholischen Dörfern. Da sitze ich vorn mit dem Herr Pfarrer und mit dem Bürgermeister, da habe ich die Andacht und das ganze Dorf ist da. Wenn ich etwas in meiner Gemeinde machen würde für Adra, da würden 3 Leute kommen. Aber die Leute merken, wir sind für die Stadt da. Ja, und der katholische Priester, ich bete mit dem und so. Einmal bin ich in die katholische Kirche gegangen. Oh ja, ich wollte mal hören, was er predigt. Wisst ihr, was er gepredigt hat? Jesus kommt wieder. Ich denke, ich traue meine Ohren nicht. In einem urkatholischen Dorf. Wir müssen einfach, ich meine, ihr müsst nicht alles zum Bürgermeister sein, aber jeder von euch muss in dem Verein zur Rettung der Schildkröte vom Teich sein. Wer ist bei der Feuerwehr? Wer ist bei der Freiwilligen Feuerwehr eurer Stadt? Wo sind die Adventisten? Im evangelischen Chor. Ja, wir sind so schon unter uns, mal ein bisschen Werbung, kommt keiner. Lass uns zu den Leuten gehen, die Leute warten auf uns. Wir haben einmal als Pastoren die Bild-Zeitung, die ganzen Zeitungen eingeladen in Hamburg, Fernsehen. Und wir haben gesagt, so jetzt schweigen wir wollen hören, was ihr zu uns sagt, Kirchen. Die haben gesagt, Kirche kennen wir nicht. Ihr kommt nur zu uns, wenn ihr einen Bazar habt. Ist jetzt alles, was ihr der Welt zu sagen habt? Bam, voll die volle Ohrfeige. Da habe ich gesagt, ja, hätten Sie Interesse, wenn wir so einmal in die Woche so eine Kolonne machen würden in der Zeitung? Ja, natürlich, wir warten auf euch, Kirchen. Die Leute warten auf uns. Wenn ich also Treffen habe in der Stadt mit Polizei und was weiß ich, keine Kirche, niemand da. Die jungen Hämter haben Geld für eure Freizeiten ohne Ende. Die Kirchen kennen wir nicht. Komisch, ne? Also Leute, das Gold liegt auf der Straße, echt. Geht einfach zu den Leuten, ihr werdet sehen, die warten auf euch.
Also, vertiefen wir das ganz kurz. Was wären dann jetzt praktische Möglichkeiten, die wir tun können, um die Städtemission voranzubringen? Was ist von uns gefordert?
Ja, also ich finde die Frage ein bisschen komisch, weil wenn es auf dem Herzen liegt, dann würde ich einfach sagen, ja, fang an. Ja? Und jeder hat doch irgendwelche Hobbys, ja? Zum Beispiel Feuerwehr. Oder bei mir ist es Sport und Fitness und Natur. Und Gott wird euch dann auch so mit den Leuten führen, wo da auch eine Kongruenz ist, also zwischen euch in den Hobbys mit eurem Nächsten. Zum Beispiel bei mir sind auch türkische Nachbarn, mit denen trainiere ich auch zusammen. Oder die sitzen immer. Also ich komme aus Leipzig und in Leipzig, da ist man immer, wenn es schönes Wetter ist, draußen in den Parks und an den Seen und so. Jetzt sind wir nach Hagen gezogen, da ist null, da siehst du vielleicht unter 100 Ausländern, siehst du vielleicht 2 Deutsche draußen bei dem schönsten Wetter. Ja? Und ich denke mir, was ist denn hier los? Also mögen die Sonne nicht oder haben die Angst, Krebs zu bekommen oder was auch immer? Aber die sitzen dann immer unten im Hof, die Türken, also die türkischen Familien bei uns. Und ja, dann setzen wir uns zu denen. Ja? Oder die sitzen an der Straße, da bin ich mit dem Auto vorbeigefahren und habe gesehen, dass da schon jemand war, den ich schon kannte und bin dann einfach mal hin und habe Hallo gesagt. Und so kommt es dann Stück für Stück zu Gange. Es ist ja nicht unser Werk, wir müssen uns jetzt nicht die Rübe so zerbrechen. Oh Mann, wie mache ich denn das? Also für mich hat sich bewährt, einfach in kleinen Stücken anfangen, Hobbys zusammen zu machen und Gott wird den Rest führen. Natürlich brauchen wir auch für größere Planungen dann, also für Evangelisation was. Ja.
Also ich finde, das ist ein guter Ansatz, aber es ist klein. Und wenn man jetzt groß denkt, also das sollte jeder so oder so machen. Und wenn es jetzt um größere Städte geht, finde ich eine Methode, ein Konzept interessanter oder wichtig. Und eigentlich könnte man sagen, es gibt in jeder großen Stadt mindestens eine große Adventgemeinde mit circa 200, 300 Gliedern. Wenn jetzt 300 Glieder also jetzt Nürnberg zum Beispiel hat 5 große Adventgemeinden, wenn da jetzt immer 10 einen Bibelkreis machen würden, stadtteilmäßig aufgeteilt, dann könnte das aufpoppen und jeder bringt seine Nachbarn mit. Und es muss ja nicht immer ein Bibelkreis sein, es kann ein Gesundheitskreis sein, aber systematisch.
Ja, also mir gefällt gerade das letzte Wort, das du gesagt hast, systematisch. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den wir einfach nochmal betonen sollten. Es stimmt, jeder von uns hat seine eigene Aufgabe, sein kleines Werk, aber Gott arbeitet mit Ordnung und mit System. Und Ellen White hat sehr viel darüber zu sagen, dass wir klare, weitreichende Pläne legen sollen. Ich denke, wir müssen aus dieser Mentalität herauskommen, dass wenn jeder ein bisschen Traktate verhält, obwohl das so wichtig ist, nicht wahr, dass wir dann alles schon getan haben. Wir brauchen die Arbeit, die direkt vor uns liegt. Und dann brauchen wir aber auch große, weitreichende, systematische Pläne. Mein Prediger hat immer zu mir gesagt, man kann nur das erreichen, was man sich als Ziel setzt. Wenn man sich nur als Ziel setzt, mit dem Nachbarn zu reden, dann wird man auch nie mehr machen. Aber wenn man sich zum Ziel setzt, in den nächsten 10 Jahren 20 Adventgemeinden zu gründen, oder in den nächsten 10 Jahren jede Stadt in Deutschland zu erreichen, wo noch keine Adventgemeinde ist, dann schluckt man erst, wenn man kurz darüber nachgedacht hat, aber dann arbeitet man ganz anders. Dann wird man auch ganz anders beten.
Also ich bin auch eher der Bibelkreistyp und ich glaube, wöchentliche Sachen sind langwidriger und erfolgreicher als Sachen, die nur einmal stattfinden. Hm. Ohne das, also ich glaube, die Kombination natürlich ganz genau, ja. ist es, aber auf jeden Fall sollte etwas Regelmäßiges daraus folgen. Aber ich glaube, ein praktischer Ansatz, viele denken sich vielleicht, okay, ich kann keinen Bibelkreis leiten. Ja, ich habe nicht die Qualifikation oder so. Und eine Idee kam mir schon im Lauf dieser Lektion, schon vor Wochen, die ich in meiner Gemeinde vorgestellt habe. Und jetzt möchte ich mal vielleicht kurz fragen, wer von euch kann ein leckeres, gesundes, veganes Essen machen? Eins. Bitte die Hände heben, alle. Alle, die das machen können. Ein gesundes, leckeres, veganes Essen.
Betonung auf lecker.
Lecker, ja. Okay. Und wie viele von euch nehmen aktiv an einem Kochkurs teil, also dass sie es auch veranstalten? Viel weniger. Das bedeutet, diejenigen, die sich vorher gemeldet haben, wenn sie nicht schon total in Ministry involviert sind, die haben die Möglichkeit, ein paar Leute sich zusammenzuschließen und so etwas zu organisieren. Aber vorab könnte man schon es so machen, dass man Freunde, Nachbarn, Bekannte, dass man sie immer so ein bisschen füttert. Ja, schaut mal, was für tollen Kuchen ich gemacht habe, nicht wahr? Wir haben so viele Menschen, die so tolle Gerichte machen können. Gerade bei uns in der Gemeinde fragen die Leute immer, oh, und gib mir dieses Rezept und gib mir jenes Rezept. Das austeilen und die Leute, die eure Kunden sind, also die regelmäßig von euch gefüttert werden, die werden dann früher oder später wahrscheinlich auch zu eurem Kochkurs kommen. Ja? Und daraus kann sich dann vielleicht ein Kochkurs mit, also mit regelmäßigem Treff, mit Andacht, mit allem Möglichen kann sich da entwickeln.
Okay, vielleicht ganz kurz noch. Dann.
Ja, ich will auch gleich einen Kochkurs bei den Leuten machen. Da hast du gleich eine Gemeinde gegründet. Ladet deine Freunde ein und die machen das. Ganz einfach. Du hast eine Gemeinde gegründet.
Lass uns gemeinsam Matthäus 5 aufschlagen. Wir würden noch einen anderen Bibelvers hier anschauen. Matthäus 5 ab Vers 43 haben wir diese berühmte Stelle, dass wir aufgefordert werden, unsere Feinde zu lieben. Ich möchte jetzt ganz kurz den Schwerpunkt hier auf Vers 43 legen. Das heißt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ihr wisst, Jesus hat oft in der Bergpredigt gesagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. Und normalerweise zitiert er immer Bibelverse, ja, 10 Gebote oder so weiter. Aber hier zitiert er nicht nur einen Bibelvers, du sollst deinen Nächsten lieben. Er zitiert auch eine weit verbreitete Meinung, die fast Gesetz war bei den Israeliten, also bei den Juden, aber gar nicht biblisch war. Eine Vorstellung, eine Tradition, die sie offensichtlich daran gehindert hat, die Menschen so zu lieben, wie sie hätten lieben können. Meine Frage an euch, das ist vielleicht ein bisschen interessant. Könnte es sein, dass es auch in unserer Gemeinde Dinge gibt, die nicht biblische Lehre sind, sondern die einfach so vielleicht allgemeine Vorstellungen sind, Traditionen, wir haben das immer schon so gemacht, nicht wahr? Irgendwelche Ideen, die in unserem Kopf rumspuken, die es tatsächlich uns erschweren, die Menschen zu lieben. Oder war das nur eine Sache, die nur die Pharisäer betraf?
Ja? Ja, es war nur eine Sache, die die Pharisäer betraf. Ja, also klar, wir haben die Gnade Gottes, dass wir so viel Wahrheit haben dürfen, ja, so viel Licht aus der Bibel. Und da kann man schon ganz leicht überheblich werden. Da kann man schon ganz leicht die Leute abwerten und ach, was willst du denn? Besonders Leute, die in anderen Gemeinden sind. Ja. Ah, also du nennst dich Christ, aha, aber hier Sabbat, lies mal nach. Ne? Gleich, bam, mit dem Hammer zu kommen. Also der theologische Hammer, ohne erstmal das Herz zu erreichen. Da möchte ich einen katholischen Bischof zitieren, der hat gesagt, die längste Reise, die man auf Erden unternehmen kann, ist die Reise vom Herz zum Kopf.
Steffi, du wolltest?
Ja, ich denke an den Konzil zu Jerusalem. Wir sollen es den Heiden nicht schwer machen, das Evangelium anzunehmen. Das ist nachdenkenswert, ja. Ich meine, wenn jemand zur Gemeinde kommt, der riecht anders, der hat Ohrringe, Hauptsache der kommt. Ich meine, ich habe Bibelstunden, viel Bibelstunden gegeben, an allen möglichen Leuten, Drogensüchtigen, Prostituierten, gute Leute. Und es ist wunderbar, dass man A, von allen etwas lernt, B, dass sie überhaupt kommen und C, wie sie sich jede Woche verändern, so ganz langsam. Die merken das überhaupt nicht. Das ist wunderbar. Leute, gebt deinem Feind eine Chance. Ja, und wenn du den besiegen willst, dann mach einen Freund aus ihm.
Ich muss noch an den Text denken, im Römerbrief 10, da sagt der Paulus in Bezug auf die Juden, sagt er zu den Heidenchristen, sie sollen sie zur Eifersucht reizen. Ja, was heißt denn das, zur Eifersucht reizen? Damit will er sagen, dass sie durch ihr Leben, dadurch, dass sie zeigen, wie das Evangelium sie verändert hat, den Juden zeigen, dass da was fehlt. Und genauso sollen wir das machen, der Welt gegenüber, wir sollen durch unser Leben zeigen, was Gott für uns getan hat. Unser Leben soll Zeugnis sein und alles, was wir tun, soll predigen. Also nicht nur unsere Worte, dass wir sagen, dies musst du tun, das musst du tun, sondern wirklich unser tägliches Leben, dass wir ihnen helfen in ihren Bedürfnissen. Ja. Und dass sie dann merken, die haben was, was ich nicht habe und das möchte ich auch haben. Sie zur Eifersucht reizen.
Ja. Also nochmal zu der Frage zurück. Vielleicht haben wir irgendwas, was so biblisch nicht aufgezeigt ist. Ich weiß nicht, ob es ein guter Vergleich ist, aber ich habe oft Probleme damit, dass wir so im Kopf Leute beurteilen und merken, naja, sie sind zwar auf ihrem Weg mit Gott, gerade wenn ich jetzt auch in der Position bin, Taufunterricht zu geben, und ich merke, sie hat das noch nicht abgelegt, das noch nicht abgelegt, das noch nicht abgelegt, also ist sie vielleicht nicht bereit zur Taufe. Sie liebt Jesus, aber es sind noch so Sachen im Kopf, ja, die müsste sie schon noch ablegen. Und ich weiß, dass es schwer ist, da irgendwo als Normalsterblicher eine Grenze zu ziehen, wann ist jemand bereit oder wann nicht. Aber wie viele Dinge habe ich noch nicht abgelegt und bin getauft? Und die sieht man halt nicht so. Und da finde ich es oft schwer, irgendwo.
Ja.
Dass oft unser Kopf uns hindert, Menschen zu lieben, weil wir sehen, sie haben Sachen noch nicht überwunden.
Ich denke, man könnte das vielleicht auf diese Formel zusammenbringen, die Zeit ist jetzt fortgeschritten. Niemand, in der Bibel ist niemals die Rede davon, dass wir die Botschaft verwässern, um die Menschen zu erreichen. Niemals. Aber in der Bibel ist davon die Rede, dass wir die Liebe als grundlegendes Prinzip für alles machen. Wenn ich mir Gott anschaue, wie er in der Reformation gewirkt hat, wenn ich mir Gott anschaue, wie er auch in meinem Leben wirkt, dann stelle ich fest, Gott hat immer die ganze Wahrheit zum Ziel. Und dorthin bewegt er sich Schritt für Schritt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir sehen in der Adventgemeinde meistens diese beiden Extreme in mehr oder weniger Ausprägung in den Gemeinden. Das eine ist, wir wollen unbedingt die Leute erreichen und kürzen ungefähr ein Drittel oder ein Viertel oder manchmal sogar drei Viertel von unserer Botschaft. Ja, Hauptsache, sie kommen, sind im Gottesdienst und denken, wir haben einen großen Erfolg. Auf der anderen Seite haben wir dann solche Angst vor der Methode, dass wir sicherstellen wollen, dass sie auf jeden Fall alles hören. Deswegen sagen wir es gleich am Anfang. Ja. Damit auch jedenfalls nichts verloren geht. Und meine persönliche Erfahrung ist es in unserer Gemeinde, dass wenn man diesen Evangelisationszyklus beachtet, von Sehen und Kultivieren und Ernten und Bewahren, wenn man Schritt für Schritt arbeitet, so wie Jesus gearbeitet hat, dann kann man die Menschen von dem, was sie kennen, zu dem führen, was sie nicht kennen. Und zwar Schritt für Schritt. Und meine Erfahrung ist die, dass wenn eine Gemeinde das merkt, dass sie ihren Nachbarn mitbringen kann, der nach Nikotin riecht, der vielleicht behangen ist mit Ohrringen wie ein Tannenbaum, der in der Sabbatschule komische Antworten gibt und niemand wird ihn zurechtweisen. Niemand kommt gleich im zweiten Sabbat und sagt, lass mich dir was sagen, hier ist ein Wort vom Herrn. Ja. Er wird nur höflich und freundlich aufgenommen, weil man weiß, dieser Mensch bekommt Bibelstunden, man weiß, dieser Mensch ist in einem Hauskreis und man weiß, in 7 Monaten wird es eine Ernte-Evangelisation geben, wo das 27. Thema dann der christliche Lebensstil ist, wo dann auch mal 10 Minuten über Schmuck geredet wird. Und diese Menschen dann bis dahin Jesus so sehr lieben, dass sie sagen, ja, wunderbar. Wenn dieser Prozess funktioniert, dann habe ich erlebt, dass Geschwister plötzlich den Mut haben, ihre Freunde mit zur Gemeinde zu bringen. Ob ihr es glaubt oder nicht, die meisten Geschwister haben Angst vor ihren eigenen Geschwistern. Und wenn wir diese Methode oder dieses Prinzip beherzigen, die ganze Wahrheit, aber Schritt für Schritt, mit der Geduld der Heiligen, dass Gott die Wahrheit zum richtigen Zeitpunkt immer bringt, nicht schneller sein als die Engel, und dann aber trotzdem auch den Mut haben, wenn die Zeit reif ist, die Wahrheit zu sagen. Wie der Paulus im Korintherbrief angesprochen worden ist, in der Apostelgeschichte, als er in Korinth war, vom Heiligen Geist, als er angesprochen worden ist, jetzt bekenne aber auch die Wahrheit. Ja? Als er noch das Gefühl hat, ich muss noch zurückhalten. Das zu lernen, ist, glaube ich, die große Aufgabe. Und das, denke ich, das sollten wir alle lernen, von uns Gott führen lassen. Und ich danke euch, dass ihr uns habt Einblick geben lassen in eure persönlichen Missionserfahrung. Ich hoffe, für jeden von euch ist was dabei gewesen. Und ich würde vorschlagen, dass wir mit einem Gebet noch abschließen.